Ich habe Utensilien mitgebracht, die euch helfen werden, den Bibeltext zu erkennen, der für den heutigen Sonntag in ganz Deutschland der Predigtext ist. Zwei Utensilien liegen auf dem Boden. Was seht ihr?
Kerze und Stock.
Kerze und Stock. Gut. Eine Kerze und ein Stock liegen auf dem Boden. Dann wisst ihr natürlich sofort, welcher Bibeltext. Carsten nickt.
Ja.
Ah, du hast aber geguckt, oder?
Nein.
Nein? Okay. Okay, das heißt, du hast eine Idee. Haben andere auch eine Idee, welcher Bibeltext es sein kann? Nein? Stecken und Stab passt nicht, da ist eine Kerze.
Passt nicht.
Nee, muss es muss alles auftauchen.
Von Glimmen und Knicken.
Ah. Ah, sagst du es nochmal?
Von Glimmen und Knicken.
Von Glimmen und Knicken könnte die Rede sein. Ah. Das wollen wir mal sehen. Viele von euch haben ja eine Geschichte, die mit auch irgendwelchen Situationen zu tun hat, wo ihr getauft wurdet oder wo ihr geheiratet habt und dann habt ihr Verse mitbekommen. Und mal sehen, ob jemand eine Idee hat, welcher Vers das sein könnte. Ja, na, hat da jemand eine Idee nach dem Motto, da war ein Taufspruch, aber er fällt mir nicht mehr ein? Ja. Ja, warm, aber falsch. Psalm. Aber Psalm könnte immer gut sein. Also bei Taufen oder Hochzeiten werden gerne Psalmtexte genommen, aber es ist kein Psalmtext. Kein Psalmtext. Weiß keiner?
Ja, war das mit dem glimmenden Docht und dem geknickten Rohr nicht richtig?
Doch, doch, aber wo? Wo? Das war komplett richtig.
Hauptsache drin.
Okay?
Naja,
Jesaja. Jawohl, Jesaja ist komplett richtig. Und wenn jetzt noch mal jemand eine Idee hätte, welcher Teil von Jesaja.
Meinst du das Kapitel? Das war das Kapitel sogar
genannt. 42?
Ja, 42 ist richtig. Ich hatte den Text gelesen aus Jesaja 40 und mit dem Kapitel 40 fängt bei Jesaja ein neuer Abschnitt an, der zeitlich viele Jahrzehnte später ist. Das ist nicht der gleiche Autor, der die ersten 39 Kapitel geschrieben hat. Ab Jesaja 40 fängt eine neue Geschichte an. Es sind anscheinend drei Teile, die in dem Prophetenbuch Jesaja zusammengefasst sind. Jesaja 1 bis 39, 40 bis 55 und 55 bis 66 scheinen die Aufteilung zu sein von drei verschiedenen Texten, die in diesem Buch zusammengekommen sind. Und bei Kapitel 40 fängt eine neue Geschichte an. Und eine Geschichte, die ja mit schönen Texten zu tun hat, wenn ich an den Text denke, Jünglinge, die straucheln zwar, aber sie fallen nicht und sie kriegen Schwingen wie Adler. Und also ein sehr mutmachender Text, der uns in Kapitel 40 begegnet. Und in Kapitel 42 geht es weiter. Es sind aus meiner subjektiven Sicht Juwelen des Alten Testamentes, diese Verse aus Kapitel 40, 42, 49. Es sind sehr berührende, sehr mutmachende Texte, die wir dort finden. Und sie sollten Mut machen in einer Zeit, in der Leute es brauchten, weil sie ziemlich mutlos waren. Und nochmal zur Erinnerung, wir hatten vor einigen Wochen schon einen Gottesdienst, wo ich das gleiche Szenario beschrieben habe, denn mehrere Predigtexte in dieser Zeit kommen aus dem Propheten Jesaja. Und die Wirklichkeit, in der Menschen den Text, den ich gleich lesen werde, erfahren haben, war frustrierend. 40 Jahre im Exil. Israel komplett zerstört. Der letzte König meinte ein bisschen übermütig sein zu müssen und hat die Großmacht Babylon herausgefordert, was zur kompletten Zerstörung von Jerusalem geführt hat. Etwas, was für die Menschen unvorstellbar war, weil das ist doch der Fußschemel Gottes, könnte gar nicht passieren. Sie waren so sehr davon überzeugt, dass das unmöglich ist, dass sie erst das Unmögliche erleben mussten. Und jede Person von Rang und Namen, die eventuell auch nochmal aufmüpfig werden konnte, wurde abtransportiert nach Babylon. Da sitzen sie nun on the river, at the river of Babylon, ne, by the river. So, hat es ja auch in die Musik geschafft und weinen. Aber es ist 40 Jahre her, dass sie verschleppt wurden. 40 Jahre, man gewöhnt sich an Dinge. Ne, denkt einmal daran, wie es war 1989, als da so eine Mauer gefallen ist. Das ist jetzt 33 Jahre her. Legt nochmal 7 Jahre drauf. da wächst schon auch was zusammen. Da gibt es schon noch Unterschiede, aber nach 40 Jahren hat man sich an Dinge gewöhnt. Aber nicht, wenn man an der Stelle in Israel aufgewachsen ist, nicht, wenn man jüdisch geprägt ist. Das Verharren, das Festhalten an Geschichte, an Tradition, es gibt wohl kein Volk als denn das der Juden, das so hartnäckig in der Geschichte Kontinuität schafft, wo scheinbar nichts mehr möglich ist. Und wenn man in die Folge schaut, gibt es da ein Volk, das über 1900 Jahre zerstreut war in der ganzen Welt, bis es tatsächlich wieder sich zusammengefunden hat in einem Staat, der bis heute sehr umkämpft ist und große Probleme mit sich bringt, wenn man an Israel und die Nachbarn denkt und das, was dort passiert. Aber eine Kontinuität, die sich so bei keiner anderen Ethnie, bei keinem anderen Volk dieser Welt finden lässt, bei keiner anderen Religionsgemeinschaft, eine so große Zerstreuung, ein so großes Zerschlagenwerden, immer wieder getreten, geschlagen, getötet werden und gleichzeitig eine Kontinuität, die faszinierend ist, wenn man sich diese Geschichte, dieses Volkes, dieses Glaubens anschaut. Von daher, was sind 1900 Jahre, die aber erst sehr viel später kommen sollten, zu den 40 Jahren, die man in Babylon sitzt? Es ist zumindest eine Generation, die auch das Prophetenwort Jeremias gehört hat, das wir vor einigen Wochen hatten. Suchet der Stadt Bestes, auf dass es ihr wohlergeht. Verheiratet eure Kinder, baut Häuser und suchet der Stadt Bestes. Das war der letzte Predigtext, soweit ich weiß, im November, der in eine ähnliche Situation hineinspricht wie jetzt dieser Teil des Prophetenbuches Jesaja. Zwei Propheten sind da unterwegs, hier ein anderer, aber auch mit mutmachenden Worten. Und da, wo Jeremia die Aufgabe hatte zu sagen, suchet der Stadt Bestes, richtet euch ein, das ist nun mal auch Teil eurer Wirklichkeit, kommt mit den Worten Jesajas ein anderer Aspekt mit rein, ein Aspekt, der deutlich macht, dass die Geschichte weitergeht. Ein Aspekt, der zu einem Zeitpunkt kommt, als Nebukadnezar ziemlich mächtig ist, sie in einer vermutlich Millionenstadt leben mit einer Stadtgröße von 5x5 Kilometern. Das war eine Metropole, das war eine Megapolis, das war mit die größte Stadt der Welt, der mächtigste Herrscher der Welt und ein paar tausend Juden mittendrin. Und ob es überhaupt 10.000 sind, wie es in den Texten steht, weiß man nicht, denn auch im hebräischen Sprachgebrauch ist ein Begriff wie 10.000 der Ausdruck für sehr viele. Nicht eine exakte Zahl, wie wir uns das vorstellen. Also bei den 250.000 bis 1 Million Menschen, die dort gelebt haben in Babylon, dürften die paar Tausend nicht auffallen. Aber es ist etwas dabei, was trägt, etwas dabei, was immer wieder weitergeht auf eine faszinierende Art und Weise, die fast nicht vorstellbar ist. Da sind sie, haben einen kleinen Stadtteil, leben in einer Stadt, in der die Menschen die Sonne und den Mond und die Sterne anbeten und es eine ganze Kaste von Sterndeutern gibt, deren Aufgabe es ist, die Götter zu besänftigen und haben so gar nicht ein Erfolgserlebnis mit ihrem Gott und ihrem Gedanken von Mishpat. Mishpat ist im Hebräischen ein ganz wichtiger Begriff, weil er bedeutet sowas wie Gerechtigkeit und Recht. Und die Juden sind in Israel gewesen, in diesem Land, mit der Idee, dass dieses Land Gottes Land ist, dass Jerusalem seine Stadt ist und dass er derjenige ist, der ein Recht aufgestellt hat, das niemand kippen kann. Das, was er an Gesetz, an Ordnung geschaffen hat, war für die Juden ganz eindeutig etwas, was lebenslänglich, weltlänglich nicht umzukippen ist. Und dann haben sie festgestellt, doch, es kann umgekippt werden. Ja, und dann kommt der Text, bei dem ich dann jetzt die kleine Symbolhandlung vollziehen möchte, die sich direkt auf den Bibeltext bezieht. Die, die hier dabei sind und sehen, können es nicht nur hören, sondern auch sehen. Die, die vielleicht später mal diese Predigt hören, haben an der Stelle zumindest das akustische Erlebnis. Denn das gehört elementar zum Bibeltext. Nummer 1 und Nummer 2. Was sehen wir?
Glück nach Glimmen.
Das nennt man einen glimmenden Docht. Und das hier ist ein geknicktes Rohr. Sehr geknickt, wie man sieht. Also ich halte es jetzt ja fast waagerecht und man sieht, der geknickte Teil ist im 90-Grad-Winkel. Das wird nichts mehr werden mit diesem Rohr. Ne? Und wird diese Kerze wieder anfangen zu brennen? Von alleine? Nee. Was die Juden, die diesen Text dann gehört haben, sofort verstanden haben, ist, dass da Gewalt ausgeübt wurde, Kraft ausgeübt wurde. Dieses Rohr wäre nicht gebrochen, wenn ich es nicht in die Hand genommen hätte und einfach zerbrochen hätte. Diese Kerze hätte weiter gebrannt. Wir brauchen das Licht dieser Kerze hier nicht. Aber wer gar keine Elektrizität kennt, für den ist diese Kerze eventuell das einzige Licht. Wenn das jemand absichtlich ausbläst, dann ist es dunkel. Das ist nicht angenehm, weil ich mich nicht gut orientieren kann. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und wird nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen, so verkündige ich auch Neues, ehe es denn sprost, lasse ich es euch hören. Das ist der Text des Propheten an die, die da sitzen in Babylon. Und die werden verstanden haben, wie das ist mit der Symbolik des geknickten Rohrs. Sie haben erlebt, wie Nebukadnezar einfach ihr Volk in dieser Landregion Israel einfach ausradiert hat. Dass er die Macht dazu hatte. Das ist wahrlich mehr als ein geknicktes Rohr. Das Licht ist ausgeblasen. Das Licht im Tempel, die Kerzen, die dort ewig brennen sollten, sind verlöschen. Absichtlich, vorsätzlich, machtvoll. Und jetzt kommt die Idee, da passiert etwas Neues. Etwas, was mit einer Begrifflichkeit auch kommt, die die Israeliten bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gehört haben. Nämlich der Prophet, der von einem Knecht spricht. Und dieser Gedanke des Knechtes ist ein völlig neues Motiv, das vorher in der Tradition Israels unbekannt war. Und gleich viermal werden sich im Propheten Jesaja Texte finden, die sich mit diesem Knecht, mit diesem Gottesknecht beschäftigen. Im Kapitel 42, im Kapitel 49, dann noch Kapitel 50 und 52. Viermal taucht diese Idee des Knechtes auf, des Gottesknechts. Der Begriff, der sich hier findet, den könnte ich als Sklave übersetzen, aber es würde nicht passend sein, sondern Knecht wirklich jemand, der in Diensten einer anderen Person steht. Jemand, der im Namen einer anderen Person spricht. Jemand, der zu jemandem gehört, aber auch die Vollmacht hat, diesen zu vertreten in bestimmten Anliegen. Das ist das, was sich mit dem Begriff Knecht am besten übersetzen lässt. Und der Knecht kriegt im ersten Vers auch eine klare Zuschreibung. Es ist mein Auserwählter. Das ist nicht irgendeiner, das ist ein Besonderer. Das ist der eine, den ich mir auserwählt habe. Ganz bewusst meine Entscheidung. Und nicht nur das, das ist der, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Also weit über, ich beauftrage mal jemanden mit irgendeiner Dienstleistung, hinausgehend. Und noch weitergehend, ich habe ihm meinen Geist gegeben. Und immer wieder der Hinweis, also dass die Begriffe Seele und Geist sehr ganzheitliche Begriffe sind. Und der Begriff Seele, auch der Begriff Kehle, der gleiche Begriff im Hebräischen ist. Das heißt, der ist auch mein Stimmrohr, mein Sprachrohr. Wenn meine Seele wohlgefallen hat an ihm, dann spricht er das, was ich spreche. Wenn ich ihm meinen Geist gegeben habe, dann spricht er und handelt in meiner Vollmacht. Das heißt, der hat PPA, der hat Prokura. Der darf in meinem Namen alles tun, stellvertretend. Das kriegt man nicht so ganz mit, wenn man nur den Begriff Knecht hört. Das ist jemand, der eine Vollmacht hat. Und, auch das Ende des ersten Verses, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Sprich, das, was an geistlicher Tradition des Judentums scheinbar mit Jerusalem für die Ewigkeit gesetzt war und vernichtet wurde, dieses Mischpat, dieses Recht, wird er bringen, auch dorthin, wo andere sehr mächtige Menschen und Nationen keine Idee von einer jüdischen Tradition haben. Und das klingt doch erstmal ermutigend. Wäre da nicht der Vers 2? Wie macht man das in der damaligen Zeit, wenn so jemand mit Prokura kommt und wirklich vom Höchsten, von Adonai, von Jehova beauftragt ist? Dann wird es mit Sicherheit ein machtvolles Heer geben. Es werden viele Krieger kommen und dann, so läuft das. Wir leben in der Zeit 600 vor Christus, 500 vor Christus. Anders läuft das nicht. Wie kriegt man dann als Hörender den Vers 1 mit dem Vers 2 zusammen? Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Na super. Dann sind wir sehr gespannt, wie das funktionieren soll, wie er das Recht wieder aufrichten will, wenn er weder schreit noch ruft und seine Stimme nicht mehr auf den Gassen zu hören ist. Na super, wenn er das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Hallo, können wir mal in der Wirklichkeit ankommen? Dieses geknickte Rohr, das ich zerbrochen habe, ist zerbrochen. Da ist nichts mehr. Diese glimmende Kerze, wo klar ist, sie glimmt, weil sie ausgepustet wurde, die wird nicht mehr von alleine brennen. Und dann trägt er in Treue das Recht hinaus, in Zedekia, einem so wichtigen zentralen Begriff. Parallelismus Membrorum, das ist eine typische Tradition der Propheten. Sie sagen ein und dasselbe zweimal mit leicht unterschiedlichen Worten. Und deswegen passt der Vers 4 genau zu dieser Tradition. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Wer mag das verstanden haben zu dem Zeitpunkt, dass diese Worte das erste Mal gehört wurden? Und wer von den Israeliten in Babylon hat jemals eine Insel gesehen oder von einer Insel gehört? Das hat keiner verstanden. Und deswegen habe ich hier auch in dem Text, dann, als ich in der Vorbereitung meine Zäsur gesetzt, einen Absatz. Denn da ist etwas Unverständliches, das in eine Wirklichkeitserfahrung von Menschen hineinragt, aber die Begriffe, die sie zwar kennen, sich nicht erschließen mit diesem Knecht und seiner Art des Vorgehens. Und dann wechselt die Perspektive, denn der dort spricht, spricht nicht mehr über eine dritte Person, sondern er spricht über sich selbst. Der Wechsel in die erste Person. So spricht Gott, der Herr Jehova, steht dort im Hebräischen, der die Erde, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Er selbst spricht. Dieser Gott spricht selbst zu seinem Volk in diesen Versen. Und er benennt sich nochmal als Schöpfer der Welt, als Erhalter der Welt, als derjenige, der gerufen hat in Gerechtigkeit. Da taucht der Begriff wieder auf, Zedekia. Und halte dich bei der Hand. Und der dich bestimmt hat zum Bund. Einer der wichtigsten Begriffe für Menschen, die damals gelebt haben, weil dieses hebräische Wort Berit, das war der Bundesschluss Gottes mit seinem Volk. Der Bundesschluss Gottes, der durch den Zug durchs Rote Meer, das eine Mal geschlossen wurde und dadurch den Tempelbau in Jerusalem ein zweites Mal geschlossen wurde. Die sogenannte Exodus-Tradition und die Zions-Tradition sind die beiden zentralen Bundesschlusspunkte in der Geschichte der Juden mit ihrem Gott. Er hat uns durchs Rote Meer gebracht. Und wir haben diesen Tempel in Jerusalem. Das ist Ausdruck des Bundes, des Vertrages, den wir mit diesem Gott haben. Ja, schön. Jetzt sitzen wir hier in Babylon und lesen und hören die Verse 7, 8 und 9. Dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündet habe, ist gekommen. So verkündige ich euch Neues. Ehe es jetzt sprost, lasse ich es euch hören. Die Augen der Blinden werden geöffnet, die Gefangenen aus dem Gefängnis geführt und makaber für den erloschenen Docht, der gerade noch geglimmt hat, ja, und die da sitzen in der Finsternis aus diesem Kerker. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm. Zwei wirklich wichtige Begrifflichkeiten, die die Menschen gut kennen. Denn wenn es etwas gab, was das Schlimmste war, was einem Mann passieren konnte, das war, wenn seine Ehre einen Kratzer bekommen hat und sein Ruhm getrübt war. Wir als Menschen in Deutschland können mit den Begrifflichkeiten wenig anfangen. Aber das Thema Ehre ist in anderen Ethnien und Kulturen ein Thema, wo man sehr achtsam sein muss, nicht jemandes Ehre zu verletzen, jemandes Ruhm zu schmälern oder niedrig zu reden, weil das die Person vernichten würde und zum Handeln zwingen würde. Eine Ehrverletzung muss geahndet werden. Das war in der damaligen Kultur völlig selbstverständlich. Das heißt, dieser Gott, der sich selbst bei seinem Namen nennt, sagt, Leute, das geht um meine Ehre und um meinen Ruhm. Hallo? Mehr kann er nicht sagen, größer können die Begrifflichkeiten nicht sagen, um deutlich zu machen, egal was ihr für eine Idee habt, wenn ihr das geknickte Rohr als Bild habt oder den erloschenen Docht, das meine ich ernst. Das geht um meine Ehre, es geht um meinen Ruhm, es geht um alles. Und dann auch noch der ganz kleine Hinweis, was ich früher verkündet habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe es denn sprost, lasse ich es euch hören. Das finde ich ganz spannend, weil die Israeliten in einer semitischen Sprachwelt kennen nicht einen Beginn und dann den Ende einer Zeit, sondern was sie kennen ist, dass sich Dinge wiederholen und sich immer wiederholen. Die Menschen aus dem semitischen Sprachbereich waren sehr verbunden mit den immer wiederkehrenden Dingen des Jahres. Mit dem Herbst, Winter, Frühling, Sommer, mit Ernte, mit Freude darüber, mit Saat, die ausgesät werden muss. Le'olam, le'olam, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein ganz typischer hebräischer Begriff, der deutlich macht, es wiederholt sich alles. Und auch hier nimmt dieser Text Bezug, wenn er sagt, da war früher schon etwas und das ist jetzt herangekommen. Und jetzt, wo es herangekommen ist, kündige ich an, es gibt auch etwas Neues. Aber bevor das dann sprost, seid gewiss, ich werde euch wieder informieren. Das heißt, es wird deutlich in diesem Text, es gibt eine Geschichte, die ist nicht zu Ende. Heute ist ein wichtiger Punkt gekommen, wo sich etwas ereignet. Und es wird weitergehen und wenn es soweit ist, kriegt ihr eine Nachricht. Das sagt dieser Text. Auch einer der Gründe, warum mit Sicherheit nicht nur die Juden in Babylon über diesen Text gegrübelt haben, sondern auch Menschen in den Jahrhunderten danach. Für Martin Luther zum Beispiel war das ein ganz zentraler Text, an dem er Wochen gesessen hat. Und natürlich war für die christliche Tradition klar, der Gottesknecht, wer soll das sein? Natürlich, das ist Jesus. Der nicht schreit und der nicht ruft. Natürlich. Der selber geknicktes Rohr und doch glimmender Docht ist, natürlich. Und dennoch wird es ihn nicht umbringen. Natürlich ist es klar, dass aus christlicher Sicht der Gemeinde nach Jesu Tod und geglaubter Auferstehung deutlich war, dass sich hier etwas 500 Jahre später ereignet und weitergeht, was diesen Text aufnimmt. Gewaltige Zeiträume, gewaltige Herausforderung. Ich versuche mich dann gerne mal hineinzuversetzen in die Menschen, die diesen Text gehört haben. Wir kennen diesen Text eben häufig als Text, der auf Karten steht, wenn wir besondere Ereignisse in unserem Leben haben, dann kommt der Hinweis auf den glimmenden Docht, der nicht erlischt, und das geknickte Rohr, das nicht zerbricht. Texte des Vertrauens, ja geradezu Juwelen des Vertrauens in alttestamentlichen Bibelstellen. Aber ob die Menschen damals in Babylon es so hören und sehen konnten? Denn es fordert sie heraus, etwas, was ihre Wirklichkeit ist, neu zu deuten. Nicht bei dem stehen zu bleiben, was sie kennen und erlebt haben. Und dieser Text, der dem Propheten Jesaja zugeschrieben wird, arbeitet mit Metaphern, die sehr deutlich und eindeutig sind. Geknicktes Rohr, versuch es mal wieder zu reparieren. Glimmender Docht, ohne eine andere Feuerquelle, versuch das mal wieder ins Leuchten und Brennen zu bringen. Mission impossible. So, und an der Stelle steht genau diese Herausforderung, dass meine Grenzen wichtig sind und gesehen werden wollen, aber dass es jenseits meiner Grenzen Möglichkeiten gibt, die mir manchmal aus dem Blick verloren gehen. Dass es manchmal Veränderungsmöglichkeiten gibt und Hoffnung gibt, an die ich selbst in meinem Sein kaum noch glauben mag. Gefährlich wäre es nun, diesen Text auf jede auswegslose Situation zu münzen und wo immer es möglich ist, Vertrauen ins Dunkel hineinzusprechen. Bibeltexte, die von Hoffnung reden, können auch zu Schlägen werden, die ich Menschen damit gebe, die sehr verzweifelt und traurig sind. Deswegen wäre ich damit sehr vorsichtig. Viel besser ist es dagegen, bei mir selber anzufangen, mit der einfachen Idee, ob ich durch einen solchen Text angeregt werde, über das Thema Perspektivwechsel nachzudenken. Und als ich heute Morgen diesen Stock, dieses Rohr im Garten gepflückt habe, war ich einen Augenblick überlegt, ob ich noch ein Foto mache. Denn dass dieses geknickte Rohr bei aller Liebe nichts mehr wird, ja, wie gut, dass du es nicht gemacht hast. Gott, da hätte ich ja heute ein Problem gehabt im Gottesdienst. Nein, aber dass dieses geknickte Rohr nichts mehr wird, ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Aber da kommt genau der Bogen, der zum letzten Vers überführt. Als ich dieses Rohr rausgezogen habe, sah ich darum herum grün. Auch an einem 8., 9. Januar war dort in der Mitte, wo der Stock war, drumherum neues Grün zu sehen. Die Bauernrose wird uns auch dieses Jahr beglücken. Wir werden nur etwas warten müssen. Noch so ein paar Monate, ein halbes Jahr, dann wird dort, wo nur noch dieses Rohr zu sehen war, ein neues Rohr wachsen und eine Bauernrose blühen. Es wird sich wiederholen. Es wird weitergehen. Ja, und auch eine Kerze, die erloschen ist, hat noch Substanz. Wenn ich irgendwo ein Feuer habe, wenn ich irgendwo etwas in die Hand bekomme, was brennt, werde ich damit diese Kerze wieder auch dazu bringen, mir Licht zu schenken. Es ist tatsächlich nicht das Ende. Und in diesem Sinne, auch, denke ich, verstehen Menschen aus dem hebräischen Sprachraum das besser. Ja, es wird einen Neubeginn geben, natürlich. So wie die Natur es uns jeden Tag, jedes Jahr zeigt, so wie jede Generation von Menschen es uns zeigt. Wir mögen dann irgendwann alt werden und sterben, aber es wird eine neue Generation geben. Es ist nicht zu Ende. Es ist nicht zu Ende, auch wenn es sich wie das Ende anfühlt und aussieht, sondern es geht in eine neue Schleife von Ewigkeit zu Ewigkeit, in einen neuen Zyklus, und es ist nicht tot, es ist nicht vorbei. Das ist für mich etwas Ermutigendes, weil es mich einlädt, diesen Perspektivwechsel mitzugehen, dass es immer wieder Zeiten gibt, wo es notwendig ist, Abschied von etwas zu nehmen. Oder zumindest die Bereitschaft zu haben, Abschied zu nehmen. Um dann festzustellen, dass etwas Neues kommt. Vielleicht aus dem Alten, vielleicht auch etwas Neues, das nur dadurch möglich wurde, dass mein Blick woanders hingegangen ist. Und Veränderung darf zum Leben gehören. Aber dafür brauche ich diese Bereitschaft, meine Perspektive zu wechseln. wegzusehen von dem, was mich eventuell gerade so fokussiert, dass ich andere Teile dessen, was in der Wirklichkeit dieser Welt auch zu erleben ist, nicht wahrnehme. Oder ich so fokussiert bin auf das, was ich Wirklichkeit nenne, dass ich das Thema Spiritualität und Transzendenz aus dem Blick verliere und denke, ich könnte mir mit dem, was ich wahrnehme, die ganze Welt erklären. Und habe vergessen, dass wir bis vor 30 Jahren nicht einmal die Idee hatten, dass es so etwas wie schwarze Löcher gibt, bis es möglich war, ein kleines Fernrohr ins Weltall zu hängen, noch dicht bei der Erde, und Menschen durch das Fernrohr gucken und feststellen, es gibt da etwas, das scheint andere Substanzen aufzusaugen, und wir können nur sehen, dass es schwarz ist, und nur dadurch, dass anscheinend Sterne davon angezogen werden und anfangen, das zu verbrennen, ihr Gas anfängt zu leuchten, können wir sehen, dass es das geben muss. Und 10 Jahre später wissen die Physiker, es gibt schwarze Löcher. Es gibt nicht nur eins, es gibt vermutlich Milliarden. Denn anscheinend ist in jeder Galaxie ein schwarzes Loch in der Mitte. Ach ja, und Sterne übrigens gibt es so viele, dass wir die Zahlen nicht zählen können. Galaxien anscheinend Milliarden. So viel zum Thema Erkenntnisgewinn in 30 Jahren menschlicher Entwicklung, weil wir da so ein kleines Fernrohr mal außerhalb unseres Horizontes, außerhalb der Atmosphäre, ins Weltall stellen können. Na, mal sehen, was passiert mit dem neuen Fernrohr, das jetzt gerade aufgestellt wird, 4 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Leute, das, was wir für die Wirklichkeit halten, das, was wir meinen zu begreifen, ist wirklich nicht so richtig doll. Dann könnte es echt noch mehr geben. Und nur weil ich es noch nicht begriffen und verstanden habe, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Manchmal kann ich über diesen einfachen Gedanken mich sehr fröhlich dem Schöpfer dieser Welt nähern. Als seine Idee, dass da etwas ist, an das ich sehr wohl glauben und vertrauen kann und deswegen nicht naiv bin, sondern wirklich weiß, wir wissen so gut wie nichts. Ich darf mich etwas Größerem anvertrauen. Und das macht mich nicht zu einem dumpfen Menschen, sondern zu einem Menschen, der sagt, ich bin bereit, meine Perspektive zu wechseln. Ich bin bereit, meine Perspektive zu erweitern. Und es ist gut, solchen Gedanken wie in diesem Text sich anvertrauen zu können. Es als Ermutigung zu sehen, meinen Blick zu weiten. Die Menschen, die dort in Babylon gelebt haben, diese Israeliten, haben es erlebt. Wenige Jahre später gab es das Kyros-Edikt eines neuen Herrschers, eines neuen Kaisers, der die Babylonier bezwang, der Babylon kampflos eingenommen hat. Ein neuer Staat, ein neuer König. Und der hat gesagt, Leute, ihr könnt zurück nach Israel. Ihr kriegt es von mir mit einem Brief, den könnt ihr dort in Israel, in Jerusalem zeigen. Ihr dürft das. Ich, der neue König, ich sage, ihr geht mal schön zurück. Ihr dürft dahin zurück. Und das scheinbar Unmögliche ist innerhalb von einer Generation möglich geworden. Und dann ging es übrigens immer wieder den Bach runter und Israel wurde wieder zerstört und dann wurde wieder der Tempel errichtet. Und eines der wichtigsten Feste der Juden, das wir als Christen so gut wie überhaupt nicht kennen, ist das Chanukka-Fest. Lichterweihe-Fest Chanukka. Das letzten Monat mit auch einem 7-armigen Leuchter vor dem Brandenburger Tor auch gefeiert wurde. Und uns an etwas erinnert, was wir häufig nicht im Blick haben, nämlich, dass sich diese Geschichte Zerstörung und Neubeginn einige Male in der jüdischen Geschichte wiederholt hat. Und dieses Chanukka-Fest erinnert an den zweiten Tempel, der im Jahr 164 vor Christus errichtet wurde und deutlich machte, es mag immer mal wieder Zerstörung geben, es kommt was Neues. Das hat dieses Volk, das hat diese Religionsgemeinschaft erlebt auf eine faszinierende Art und Weise. Und es ist für mich an der Stelle eine Ermutigung, meinen Blick zu weiten und nicht nur bei dem festzuhalten und festzustehen, was gerade so zerbrochen und ausgelöscht erscheint. Das darf mir Ideen vermitteln, Mut machen, dass das nicht das Ende ist, dass Dinge weitergehen, dass Dinge ineinander übergehen. Das darf in mir den Glauben wachsen lassen, dass ich nicht nur mir selber vertrauen darf, obgleich ich wirklich für mich und mein Leben die Verantwortung übernehmen soll, aber daneben auch eben mich Gott anvertrauen kann. Und solchen Texten, und dass es gut ist, dadurch den Blick zu weiten.